Herzliches Willkommen zu unserer heutigen Episode des Maikes Raumzeit und ich freue mich, dass ich heute Julia Dimmler bei mir begrüßen darf. Sie ist Leiterin Medien- und Kundenmanagement und Mitglied der Geschäftsleitung bei Betty Bossi und wir werden heute gemeinsam über das Thema Kundenzentrierung, kundenzentrierte Kultur und Customer Experience sprechen. Ich freue mich, dass du da bist, Julia.
Hallo Maike, danke, dass ich da sein darf.
Ich würde dich bitten zum Einstieg, dass du dich einfach mal in deinen Worten den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst.
Ich bin Julia Dimmler. Ich bin in der Zwischenzeit schon seit 14 Jahren bei Betty Bossi und habe da verschiedene Funktionen bekleiden dürfen können. Mein Background vor Betty Bossi kommt aus dem Direktmarketing. Mein Berufsleben habe ich gestartet in der Werbung beim Indirektmarketing und war ich noch im Tourismusmarketing, habe da eine tolle Zeit in den Bergen verbracht und eben seit 14 Jahren Betty Bossi und da vom Produktverkauf, Bücherverkauf über CRM aufgebaut bei Betty Bossi, auch verschiedene IT-Projekte dann betreut, Einführung von Marketing Automation zweimal und anschließend ein Jahr Strategie, wo ich die Unternehmensstrategie zusammen mit dem CEO und der Geschäftsleitung erarbeitet habe und dafür seit 2 Jahren in der Geschäftsleitung den Bereich Medien- und Kundenmanagement verantworten und führe da zusätzlich in der Zentralfunktion, als Zentralfunktion auch die IT. Und auch der Fokus meines Bereichs Medien- und Kundenmanagement liegt auf der Digitalisierung. Das heißt, die digitalen Leistungen werden in meiner Abteilung in diesem Bereich erbracht und dann die Leistungen rund um die Zeitung, die als Print physisches Element ist im Bereich Medien, das wird in einer anderen Abteilung erstellt.
Wir kommen nachher noch auf den digitalen Aspekt zu sprechen. Was ich aber zuerst gerne von dir wissen würde, ist kundenzentrierte Unternehmensführung oder Kultur. Wie entsteht sowas oder wie lebt man sowas deiner Erfahrung nach?
Das ist ein Riesenwort und wenn du mich das so fragst, überlege ich, was ist es für mich der Kern? Und ein Kern liegt darin, eigentlich Entscheidungen dahin zu verlegen, wo die Informationen sind, die nötig sind für die Entscheidung. Das heißt eigentlich, dass die Entscheidungen möglichst weit unten getroffen werden. Natürlich muss man immer wissen, okay, wo muss ich jetzt ein Level höher, weil ich vielleicht nicht alle Informationen habe, aber das heißt zum Beispiel dann konkret im Kundenkontakt, dass eben der Call Agent die Möglichkeit hat zu entscheiden über Dinge, wie er das jetzt handelt und nicht muss ein Level höher gehen muss und eine Genehmigung des Vorgesetzten hat, wie er jetzt eine Rückerstattung oder eine Gutschrift, was auch immer, weil die Person ist jetzt gerade mit dem Kunden in Kontakt und kann entscheiden, was das Richtige ist.
Das setzt sehr viel Vertrauen voraus, auch in die Mitarbeitenden. Jetzt würde ich mal provokativ behaupten, das ist vielleicht nicht immer jedem so einfach gegeben oder fällt nicht jedem Unternehmen oder Geschäftsleiter so einfach, das vielleicht ja auch zu schenken, weil es ja in gewisser Weise auch bedeutet, loslassen zu müssen und die Entscheidung abzugeben.
Also grundsätzlich ist so, dass das ist ein sehr spannendes Thema. Es ist ja so, dass ich, wenn ich jetzt alle Entscheidungen, also ich sage, es ist hypothetisch, und wenn ich sage, Entscheidungen meiner Mitarbeitenden müssen immer durch mich getroffen werden oder alle Entscheidungen meiner Abteilung müssen zu mir. Ja, was mache ich dann den ganzen Tag? Dann bin ich ja das Nadelöhr und die Firma steht still, weil jeder Pipifax oder jedes kleine Ding über meinen Tisch muss. Und ja, ich denke, dass man nur Speed hat, wenn man die Entscheidungen, nicht alle Entscheidungen hochgetragen werden müssen. Und das andere ist, und das ist das Anspruchsvolle, wo ich auch schon übe, mehrere Jahre, wie sind denn die Rahmenbedingungen? Unter welchen Rahmenbedingungen können die Mitarbeitenden entscheiden, wie setze ich diese, damit ich vertrauen kann und sie wissen, wann eben wann ist eine Entscheidung außerhalb der Rahmenbedingungen. Und das ist wirklich ein Üben, das ist vielleicht jetzt wenn ein Mitarbeitende oder ein Mitarbeiter neu angefangen hat oder ein neues Team zusammenarbeitet, sind die Rahmenbedingungen vielleicht noch etwas enger, weil es engeres Monitoring braucht und dann wird es breiter, wenn man halt weiß, wie es funktioniert. Und dann ist es aber auch der andere Aspekt, ist auch, dass die Mitarbeitenden sich getrauen, diese Verantwortung zu übernehmen. Also es ist nicht nur so, dass man das Vertrauen schenkt, sondern dass auch auf der anderen Seite der Mut da ist, das auch zu machen. Oder auch damit zu leben, dass nicht alles definiert ist. Also damit zu leben, dass ich jetzt eigentlich einfach frei entscheiden darf. Also da war ganz zu Beginn, schon einige Jahre her, ich selber war jetzt nie persönlich für den Kundenservice verantwortlich, aber ich weiß das von meinem Kollegen. Er hat dann im Kundenservice gesagt, ihr könnt entscheiden, was ihr gebt. Und die haben dann gesagt, ja, aber ich muss wissen, wie viel ich darf. Und dann haben wir eine Regel gehabt, die hieß irgendwie, du darfst 50 Franken pro Tag haben oder so. Einfach ganz ohne Rahmenbedingungen. Und das ist ja auch wieder ein Abbild dessen, was ich vorhin gesagt habe. Es braucht halt Rahmenbedingungen, weil ohne Rahmenbedingungen einfach frei, das überfordert auch.
Ja.
Und das ist ein schrittweises Vorwärtsgehen. Man setzt mal Rahmenbedingungen, dann kann man schauen, wie es funktioniert. Vielleicht muss man die enger fassen, weiter fassen und so mit den Rahmenbedingungen eigentlich die Selbstorganisation, die Entscheidung der Mitarbeitenden zu fördern. Und ich denke gerade in Selbstorganisation oder das ist ja auch ein Passwort heutzutage, wir haben keine Hierarchie mehr und so weiter. Wenn wir einfach alles wegnehmen, dann herrscht Chaos und Orientierungslosigkeit und Produktivität geht verloren. Aber jedoch, wenn die Rahmenbedingungen gut gesetzt sind, dann entsteht Geschwindigkeit, man ist nah am Kunden, nah am Markt, Entscheidungen können getroffen werden und Umsetzungen gemacht werden, ohne dass immer das bis in die Spitze des Unternehmens hochgespült wird und dann wieder runter.
Was mich interessiert ist, wie sieht denn dann die Zusammenarbeit aus in Teams oder abteilungsübergreifend, sodass überhaupt dann Anpassungen möglich sind?
Kurz mal üben. Nein, ich sage mal, die Kunst ist, die richtigen Projekte oder Maßnahmen aufzusetzen und da Leute reinzubringen. Und da haben wir jetzt schon verschiedene Projekte sind wir so angegangen, machen interdisziplinäre Teams, nehmen aus den Abteilungen, die betroffen sind, die Leute und enablen sie eben wirklich mit einem klaren Auftrag, Themen vorwärts zu treiben und auch Entscheide zu treffen. Und das funktioniert gut. In dem Sinne, dass man einfach sagt, okay, das sind die Ziele und das dürft ihr. Und dann ist es selbst organisiert. Und dann braucht es natürlich, auch wenn dann Steine da sind, und das können ja zum Beispiel andere Teammitglieder sein, das können Vorgesetzte dann von Teams sein, was auch immer, dass man dann auch den Rücken stärkt und unterstützt, dass die Steine weggeräumt werden. Also dass man halt gut schaut, welche Steine müssen vom Management weggeräumt werden, damit es funktioniert. Weil da habe ich auch schon erlebt, wenn man das dann nicht macht oder nicht erkennt, dass das jetzt gemacht werden muss, dann kann das sehr nervenaufreibend sein und auch zu viel Frustration führen. Und ja, da habe ich auch mal so einen schönen Satz gelesen, den ich immer mitnehme, wenn was nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ist immer das Management schuld. Und es ist irgendwie so, weil dann habe ich es nicht geschafft, die Rahmenbedingungen richtig zu setzen oder ja. Ich habe kein Problem damit, schuld zu sein.
Ah, das finde ich gut. Aber jetzt in dem Zusammenhang fällt mir eine andere Frage ein, weil wir haben ja Kundenzentrierung bedeutet ja auch eigentlich, dass Kunden sehr viel wünschen können. Wie geht es zusammen aber mit dem effektiven Business? Also das Wollen und das Wünschen, das eine, und das, was möglich ist, ist dann ja das andere. Wie entscheidet das Management und alle dann? Wie geht man das an?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich denke auch gerade, ja, Kundenwünsche abzuholen und zu verstehen, die Kundenbedürfnisse zu verstehen, ist sehr wichtig. Und ich sage jetzt mal, wir haben eine Plattform mit wie ein Medium mit Rezepten, Inhalten und Rezepte sind grundsätzlich im Internet einfach gratis. Und wie gehen wir damit um, dass wir eine Rezeptplattform sind, die in einem Bereich ist, wo viel Commodity ist, also das ist einfach da und gleichzeitig wir auch Geld verdienen müssen. Sonst können wir ja nicht die Rezeptplattform sein, wenn wir kein Geld verdienen. Da ist auch immer wieder, ja, es gibt ganz viele Kundenwünsche und am liebsten hätten alle Kunden alles gratis. Und wo, wie entscheiden wir dann, was ist eben frei verfügbar und was ist hinter einer Paywall, in einem Abonnement, in einem Produkt? Das gilt es immer abzuwägen. Und natürlich, sobald wir auch größere Änderungen an etwas vornehmen, die dann das Businessmodell betreffen, dann sind natürlich auch mehr Stufen involviert. Das ist dann, ja.
Ja. Wie schafft man da ein strategisches Alignment dann?
Wir haben eine Strategie, in welcher wir unsere Unterziele definiert haben. Unser Strategieprozess ist ja auch als Teil der Coop-Gruppe gleich wie die restlichen Formate der Coop-Gruppe und auch die Coop selber.
Also.
Und da haben wir unsere Ziele, die wir definiert haben, welche wir jährlich überprüfen. Sind diese noch richtig? Wir machen jährlich auch eine Analyse. Gibt es Veränderungen im Markt, die bedingen oder auch bei den Kunden, die bedingen, dass ein Ziel nicht mehr gültig ist, dass wir dieses anpassen müssen? Und zu jedem Ziel gibt es dann strategische Maßnahmen, welche wir dann pro Jahr eigentlich definieren, was wollen wir dieses Jahr auf dieser strategischen Maßnahme erreichen und eben auch da vor allem auch interdisziplinär zusammenarbeiten. Also die Leute zusammenbringen, die auf dem Thema relevant sind, deren Bereiche betroffen sind. Seit Ende letzten Jahr haben wir jetzt hier auch wirklich angefangen mit OKR zu arbeiten, also Objectives Key Results. Und auch über alle Maßnahmen, die dann doch wieder irgendwo bei 30 strategischen Maßnahmen sind, was für ein KMU mit 120 Leuten enorm viel ist, wirklich auch nochmals einen Fokus zu setzen. Also zu sagen, okay, von all diesen strategischen Maßnahmen sind diese vier die wichtigsten. Und wenn du einen Konflikt hast in deiner täglichen Arbeit zwischen zwei strategischen Maßnahmen, dann hat immer die mit Prio 1 Priorität und die andere nicht. Und dann gibt es natürlich noch das operative Geschäft. Also man hat ja nicht nur strategische Maßnahmen, man hat auch operatives Geschäft, wo einfach der Umsatz reinkommen muss. Und da gilt es natürlich auch immer gut zu schauen, dass man eben beides unter einen Hut
bringt. Ja. Ja. Inwieweit ist da Customer Experience, Kundenzentrierung Teil der Strategie und da ist in der Strategie verankert?
Grundsätzlich würde ich sagen, Bitbossi ist sehr kundenzentriert. Kunde findet an vielen Orten statt. Persönlich habe ich mich auch, als ich die Abteilung CRM aufgebaut habe, viel mit CX übergreifend befasst, war auch in einem CX-Austausch mit verschiedenen Firmen und habe da gemerkt, dass das auch ein sehr schwammiges Thema ist, dass es schwierig jetzt in dem Sinne einfach über Business Case rechnen lässt. Also wenn man jetzt hingehen müsste und müsste sagen, ja genau diese Investition in CX bringt genau das, wahnsinnig schwierig. Also man kann das, so ein CX ist ja wirklich Customer Experience und da war für mich zwei Themen, nämlich das eine, und das spielt auch nochmals auf die vorhergehende Frage mit rein, die du gestellt hast, wie wichtig sind Kundenwünsche? Der Punkt ist, man muss eigentlich in der Customer Experience hinschauen, welche sind denn die relevanten Touchpoints, auf welchen Touchpoints ist denn relevant, dass ich eine gute Customer Experience habe, weil die sind relevant in meinem Business. Das als eines. Und als zweites habe ich dann mal eine Mitarbeiterin gehabt, die hat das Thema von Zusammenhang von Kundenzufriedenheit zu eigentlich auch Loyalität des Kundens beurteilt. Und das lässt sich eben nicht direkt in einen Zusammenhang bringen. Das heißt, nur wenn ich einen zufriedenen Kunden habe, heißt das natürlich nicht, dass der wieder bei mir kauft. Das heißt, nur weil ich alles dafür gemacht habe, dass der Kunde zufrieden ist, ist das nicht unbedingt gute Kundenbindung.
Wie positioniert man so ein Thema dann im Unternehmen? Also wie habt ihr das gemacht?
Das ist grundsätzlich das Thema, das mich beschäftigt und sehr anspruchsvoll ist. Also wir haben vor 2 Jahren eine vor 2 Jahren eine Reorganisation gemacht und haben dann gesagt, ja, lass uns einen CX-Circle bilden, wo eben die verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Und wir konnten das eigentlich nicht umsetzen bis heute, weil die Kapazitäten fehlen. Mhm. Und das ist wirklich eine Herausforderung, gerade bei unserer Unternehmensgröße, halt Themen, die sehr eben nicht direkt operativ sind oder nicht direkt diesen operativen Impact haben, wirklich anzugehen. Auf der anderen Seite, was ich natürlich seit Jahren mache, ist, dass dieses Thema überall verankert wird. Und ich heute einfach merke, dass da viel mehr Awareness drauf ist. Und da ist für mich ein Thema, das wir mit der Reorganisation eigentlich gemacht haben, ist halt klarere Verantwortung für ein Produkt oder für ein Bereich, also zum Beispiel für den E-Shop, ist wirklich klar verantwortlich von vorne bis Ende Checkout, ist eine Person verantwortlich oder ist für die Plattform verantwortlich. Und wenn halt Kundenservice eine Änderung am Checkout haben möchte, weil sie dadurch Reklamationen senken können, dann können sie das nicht einfach umsetzen, sondern es muss freigegeben werden von der Person, die halt für die Plattform verantwortlich ist. Und dadurch hat man zumindest in diesem Bereich, wo jetzt ein Kaufprozess stattfindet, eine zentrale Verantwortung für die CX. Und dann ist es so, dass wir natürlich einfach heute viel mehr Personen haben, jetzt gerade im digitalen Umfeld, die sich mit auf der Plattform selber, da sind wir dann ja einfach nur auf einem Touchpoint, aber die sich auf bettybossi.ch oder in der Rezepte-App von Betty Bossi oder in der App Gesund abnehmen von Betty Bossi halt mit dem Kundenerlebnis da beschäftigen. Und dann geht es auch immer wieder, wenn wir dann übergreifende Themen haben zur Marke, dann schauen wir natürlich übergreifend hin. Mhm. Es ist nicht strukturiert in dem Sinne dann.
Ja.
In den Produkten, auf den Plattformen ist das sehr strukturiert, da wird gut hingeschaut, da kann man gut testen. Ja. Mhm.
Du hattest gerade gesagt eingangs, dass das ja sehr schwammig ist und es lässt sich nicht so richtig irgendwie wie messen oder nachweisen, dass es da Zusammenhänge gibt. Du sagst, jetzt auf den Plattformen lässt sich's gut strukturierter angehen. Was messt ihr und wie? Also worauf achtet ihr in dem Zusammenhang?
Da ist natürlich ganz klar, es gibt dann Business-Ziele. Und ein Beispiel ist Conversion. Und dann will ich natürlich eine gute Customer Experience, damit die Conversion passiert. Mhm. Und ein Beispiel, wo wir auch immer wieder ausloten müssen, wo wir stehen, ist ja dann auf, zum Beispiel auf der Rezeptplattform oder im Bereich der Rezepte. Da schalten wir auch Display-Ads. Und da kann man sagen, ja, die optimale Customer Experience ist, wenn keine Ads da sind. Mhm. Das ist auch vielleicht die optimale Präsentation der Marke. Andererseits können wir hier halt über Ausspielung von Werbung auf unser Business finanzieren. Und dann, wie viel Werbung verträgst, dass die Customer Experience genügend ist?
Ja.
Und wie viel ist eben zu viel? Und da hatten wir jetzt gerade einen Fall, wo das optimiert, also das technische Setup wurde nochmals erneuert und korrekt gemacht und dann wurde eigentlich die Seite mit Werbung überschwemmt. Mhm. Und dann hat die Kollegin vom digitalen Produktmanagement gesagt, okay, jetzt muss ich da korrigierend eingreifen und hat wieder Werbeplätze rausgenommen. Und wir haben jetzt gesehen, dass das im März nicht einen Einfluss auf den Umsatz hatte in diesem Bereich in Programmatic Ads.
Okay.
Sondern dass der stabil geblieben ist. Jetzt sagt die Kollegin vom Werbemarkt vielleicht, ja, ich hätte noch mehr verkaufen können, wenn das da gewesen wäre. Vielleicht ist aber auch die Qualität der Impressions dann so schlecht, dass der Preis sinkt. Es gibt da ganz viele Dinge, die zusammenhängen. Aber wir wollen wirklich, wir legen Wert darauf, dass das Kundenerlebnis, wenn der Kunde auf zu unserer Seite kommt und ein Rezept anschauen will, dass er das auch kann und nicht, dass einfach nur Vollwerbung ist. Und gleichzeitig gibt es halt trotzdem Werbung. Also ist da die Balance, oder?
Ja. Ja. Kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz einfach zum Verständnis sagen, welche sind eure Touchpoints und wie managt ihr die?
Ich denke, eine Herausforderung für uns ist, als Betty Bossi, welche doch eigentlich eine sehr emotionale Marke ist, die stark verankert ist in der Schweiz, dennoch kein Face-to-Face-Touchpoint gibt. Es gibt keinen Laden, wo man hin kann, wo Betty Bossi ist. Oder es gibt kein Restaurant, es gibt kein Food-Truck, es gibt nichts, das ein Erlebnis bietet. ein Erlebnis-Touchpoint, sage ich jetzt mal, wie vielleicht andere Marken, die haben dann einen Flagship-Store, die haben, Maestrani hat die Schokoladenwelt oder so, also Hersteller, die machen dann ihre Museenwelten, wo sie Kunden einen Touchpoint haben, das gibt es von Betty Bossi nicht. Von Betty Bossi gibt es die Betty Bossi-Zeitung, das ist der älteste Touchpoint von Betty Bossi, ist der Ursprung von Betty Bossi. Dann gibt es die digitalen Touchpoints, welches die Medien, also die Rezepteplattform und der E-Shop ist. Es gibt die Rezept-App, die Gesund-Abnehmen-App. Und dann natürlich, was auch extrem wichtig ist im Erlebnis der Betty Bossi-Marke, ist natürlich die Produkte, die ich kaufe der Marke Betty Bossi. Und das sind zum einen unsere Küchenhelfer, die wir selber entwickeln oder halt aussuchen nach den Kriterien, dass sie wirklich einfach und gut anwendbar sind im Haushalt und in der Küche. Und zum anderen natürlich auch die Produkte im Coop unter der Marke Betty Bossi, die bilden auch das Markenerlebnis. Und all das zusammen gibt die Marke Betty Bossi und wir haben nicht überall genau gleich viel Einfluss darauf, wie das dann passiert. Aber wir zum einen tragen nicht alle Produkte im gleichen Maße zur Marke Betty Bossi bei und zum anderen haben wir natürlich null Einfluss auf den Kontext, wie der Kunde dann das erlebt, dieses Produkt.
Weil, wie meinst du?
Ja, wenn er jetzt zu Hause ist in der Küche und er benutzt das Produkt, ich habe keinen Einfluss darauf, auf sein Umfeld, auf das, was passiert um ihn herum und so weiter.
Ja, ja, ja. Aber holt ihr dann die Customer Insights zurück, um einerseits als innovative Produktentwicklung voranzutreiben oder für euch die Touchpoints zu verbessern, optimieren?
Ja, also zum einen in der Produktentwicklung sind Kunden involviert, da haben wir zum einen Forschung, wo wir schauen, okay, wo sind eigentlich überhaupt Herausforderungen im Haushalt, in der Küche, welche Themen brauchen Lösungen, damit wir halt solche Produkte wie unseren Best- und Longseller, den Spätzleblitz, entwickeln können. Zum anderen, in den digitalen Produkten haben wir natürlich wirklich auch immer Kundenfeedbacks. Also wir haben zum einen qualitative Kundenfeedbacks, da machen wir in der Konzeption Interviews, User-Testings und natürlich dann auch wirklich auch Tools auf der Webseite, in der App, die messen, wie verhalten sich Kunden, wie können wir optimieren, A/B-Testing.
Wenn du jetzt einen Wunsch frei hast als Fee und sagen kannst, was möchtest du im Unternehmen für euch selber noch vielleicht vorantreiben, damit Kundenzentrierung oder auch Customer Experience effektiv noch stärker gelebt wird und weg von diesem schwammigen, wie du es genannt hast, Thema herauskommen. Was würdest du dir wünschen?
Ich denke, wenn wir wirklich schaffen, dass wir 2, 3, 4 Leute haben, die übergreifend über das Thema Customer Experience reden und übergreifend eine Meinung haben oder bilden, wo ist jetzt noch der richtige Punkt, um anzusetzen und die Customer Experience zu verbessern, dann wäre ich sehr happy. Und ich muss jetzt noch was zum Schwammigen sagen, ist wirklich das, was ich im Austausch mit anderen Firmen einfach gelernt habe, ist, dass es so schwer messbar ist, dieser Impact im Großen. Also es gibt ja Firmen, größere Firmen, die haben eine Abteilung, die heißt Customer Experience und da sind 3, 4, 5, weiß nicht wie viele Leute. Und wenn da die Frage ist, ja, wie rechtfertige ich die Saläre dieser Leute, ist das sehr anspruchsvoll. Aber ich denke, das ist nicht nur bei Customer Experience, es ist bei allem, was irgendwo in den Service-Charakter in der Firma geht, das nicht direkt an einer operativen Leistung beteiligt ist, wie rechtfertige ich die Grundkosten für diesen Bereich? Und wie viel ist eben gerechtfertigt und wie viel ist zu viel und wie viel ist zu wenig? Das ist extrem anspruchsvoll.
Ich danke dir ganz herzlich, liebe Julia, für deine ehrlichen Einblicke in das Thema Kundenzentrierung und Customer Experience bei Betty Bossi. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich zum einen vielleicht haben auch wiederfinden können in dem, was du erzählt hast, wie es euch geht. Und auf der anderen Seite natürlich auch die ein oder andere Inspiration herausgenommen haben, was Sie vielleicht noch ausprobieren wollen. Ich danke dir ganz herzlich.
Danke vielmals, Maike.